Sehr schön. Ich wollte noch ein Wort zuvor sagen. Vor gut 3 Wochen etwa hatten wir Begegnung. Begegnung geht es ja nicht nur darum, dass wir zusammen als Gemeinden einen Gottesdienst feiern, sondern ein Miteinander für die Uckermark aufzubauen. In einen Prozess zu gehen, wo etwas entsteht, wo wir über unseren Horizont von Gemeinde hinausschauen. Und im Grunde geht es in der Beziehung auch mit den Kirchbergern auch darum, das ist der Rahmen, nämlich eine Partnerschaft für die Uckermark aufzubauen. Deswegen heute diese besondere Begrüßung auch. Also vor einigen Jahren hat ein Besuch von mir begonnen in Kirchberg. Ich wurde eingeladen. Dann kam der Kirchengemeinderat und hat die Uckermark besucht und hat damals einen Besuch gemacht in der Gemeinde von Christian Hering. Sagt euch jetzt was, das ist die Gesamtkirchengemeinde Schönwerder. Dann gab es hier und da Kontakte und hier an diesem Wochenende seit Donnerstag haben sich also 12 Geschwister aus der Kirchengemeinde Kirchberg aufgemacht, um Kontakt in die Uckermark aufzubauen. Das ist der Zusammenhang, also nicht nur ein einmaliger Besuch oder ein Urlaub, sondern da entsteht etwas, was eine Partnerschaft, ein Miteinander sein soll für die Uckermark. Und ein Teil dieser Gruppe ist heute Morgen in Hildebrandshagen, das ist schon knapp über der Grenze, ne? Gehört zur Gesamtkirchengemeinde der Evangelischen Kirche von Schönwerder und ein Auto ist in Schwedt und ist dort im Gottesdienst mit dabei. Das ist der Zusammenhang, in dem heute das steht und das Ganze läuft übers Gute Haus als Kontakt und dass wir das organisiert haben. So, jetzt will ich euch gerne was zeigen. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Das haben wir. Jetzt geht es einen Schritt weiter. So. Jetzt lasst das mal auf euch wirken.
Oh, schön. Ne?
Ja, so abstrakt würde ich sagen. Ne? Also, was würdet ihr sagen? Was für eine Wirkung hat das auf euch? Dankeschön. Ich gehe mal euch ein bisschen entgegen oder ein bisschen weiter weg. Das gibt ja so manchmal Sachen, da sagst du, das sagt mir überhaupt nichts. Na gut, einen Schritt mal weiter. Ich habe jetzt meinen Enkel da vorgestellt, damit ein bisschen mehr Wirkung entsteht. Also, was für eine Wirkung hat es jetzt auf euch? Ja. Sieht aus wie Wasser. Ja, also ihr müsst mal von meinem Enkel wegschauen, ich kann das nicht, aber ich gehe nochmal einen Schritt weiter und überlege, was für eine Wirkung das auf euch hat. Eine weiter. Ahnt ihr was? So, es gibt Dinge, wenn du dazu dicht davor stehst, siehst du gar nichts. Es gibt Dinge, die haben scheinbar überhaupt keine Wirkung auf euch. Nicht, weil sie so klein sind, sondern weil sie zu groß sind und wir sie nicht erfassen können. Und damit wir sie ein bisschen besser erfassen, bin ich mal weit weggegangen und habe meinen Weitwinkel angestellt. Also noch ein Bild weiter. So. Ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Ich bin also 50, 60 Meter weggegangen, habe meinen Weitwinkel angestellt und ich habe es immer noch nicht draufgekriegt. Was will ich damit sagen? Wisst ihr? Ganz genau. So dass man weiß, ist innerhalb vom Windpark, aber ich bin beim größten gewesen. Da bei Gramzow in dem Windpark gibt es sehr unterschiedliche Größen. Und bei dem hier vorne, glaube ich, beginnt die Narbe bei etwa 120, 140 Metern. Die Narbe. So, und dann geht es nochmal 70 Meter höher. Also, mir geht das nämlich bei bestimmten Worten von Jesus so. Erstmal haben die, wenn ich es genauso auf mich einwirken lasse, fast keine Wirkung. Ich höre die und denke, ja. Und ich weiß viele, die sagen, die lesen das und macht, sagt ihm gar nichts. Der Grund ist häufig, wir erfassen es nicht. Nicht, weil es unbedeutend wäre oder weil es klein ist, sondern weil es zu groß ist. Wir sind ja gewöhnt an kleine, ich würde mal sagen banale Worte. Also was simst man denn so? Ich esse gerade Würstchen. So, das ist so ein bedeutungsschweres Wort, was heute so ausgetauscht wird auf WhatsApp oder auf den anderen sozialen Medien, was einen gerade so beschäftigt. Das sind Worte, die wir so erfassen können von der Bedeutungsschwere her. Jetzt überlegt mal, wenn ihr jetzt ein Wort schreiben oder sagen solltet, das auch für den anderen eine Bedeutung hat. Also nicht nur für euch gerade, dass euch gerade ein Hamburger schmeckt, sondern was zu schreiben, was auch für den anderen jetzt eine Bedeutung hat, was wichtig sein könnte, dann würdet ihr wahrscheinlich schon ein bisschen überlegen müssen. Jetzt überlegt mal weiter. Ihr sollt jetzt einen Satz formulieren, ein Wort formulieren, das für alle Prenzlauer von Bedeutung ist. Ja, das könnte was sein, was alle interessiert. Und für die Bauern hat das durchaus Bedeutung, ne? Oder für die Gartenbesitzer. Das wäre eine Prognose. Ja, sehr schön. Deswegen beschäftigt so viele auch das Wetter, ne? Wenn wir das jetzt mal ein bisschen erweitern, dann wird es schon schwieriger, wenn ihr sagt, dieses Wort sollte für unser Land eine Bedeutung haben. Denn dann stimmt das, es geht aufwärts, ja, das kann man unterschiedlich dann aufnehmen, je nachdem, wer es sagt. Und jetzt stellt euch vor, dass dieses Wort, was ihr sagt, nicht nur für das Land und für Prenzlau und für eure Familie eine Bedeutung haben soll, sondern dass es ein Wort sein soll, das aufbaut. Schaut mal, ihr sollt was sagen, was die Kraft hat zu heilen oder Gemeinschaft zu stiften. Welches Wort hätte von euch das Potenzial, Neues zu schaffen, wo Menschen von der Realität vielleicht niedergeknickt sind? Ich habe das schon manchmal versucht, danke, es ist was. Aber wenn ich jemand im Krankenhaus sage, Liebe, ist das häufig noch nicht etwas, was ihn aufbaut. Wie kann ich es so formulieren, dass es ihn aufbaut? Versteht ihr? Ich kann auch das Wort Friede hineinsagen, aber es hat noch nicht eine Wirkung. Versucht mal sozusagen in eurem Herzen Sätze zu bilden, Aussagen zu bilden, die bedeutend sind für heute, vielleicht sogar noch in einer Woche, oder in ein paar Monaten, von denen Menschen leben können in ihrer Realität. Und dann merkt ihr vielleicht, jetzt wird es schwierig. Denn die meisten Worte, die wir sagen, sind häufig, ich sage es mal vorsichtig, normal, gewöhnlich, banal, das, was man halt gerade so erlebt. Wo haben Worte das Potenzial, etwas Gutes zu schaffen? Ich merke, wie häufig ganz viele Worte versanden, überhaupt keine Wirkung haben. Und manchmal, wenn es gut läuft, hören die anderen auch die schlechten Worte nicht. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, von manchen Gottesdiensten, wo ich kam, und dann kriegte ich Reaktionen, dass ausgerechnet das kritische Wort sich bei mir festgesetzt hat. Und eine Wirkung hatte. Und das habe ich mir 2 Wochen lang gemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Dass sich häufig dieser eine Nebensatz von jemand, der so missbilligend war, so festsetzt. Interessanterweise haben häufig die positiven Aussagen schaffen noch nicht gleich neues Leben. Was, Sandra? Ja? Sag mal eine. Eine Verheißung, mit der du die letzte Woche leben konntest. Wow. Einer sagte zu mir, er ist als Nichtchrist immer an der Gemeinde vorbeigegangen und fand da den Spruch sagenhaft: Gott hat euch nicht gegeben einen Geist der Angst, der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das hat ihn angesprochen, sagte er. Und er interessierte sich: Mensch, sowas, das wäre bräuchtig. Ich wollte euch, sage ich mal, ein Stück nachvollziehbar machen. Es gibt so vieles, was wir sagen, was aber nicht automatisch schon Bedeutung hat für andere. Und ich muss ganz anders denken, wenn es das haben soll. Ich mache mir ja auch anders Gedanken, wenn ich mit meiner Frau zu Hause spreche, als wenn ich mit euch jetzt spreche und 30 Leute zuhören. Jesus hat mal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, das sind Worte, die eine Qualität haben müssen, die durch alle Zeiten bedeutsam ist. Kein Wunder, dass ich sie nicht sofort erfassen kann, wenn sie so gewaltig und groß sind. Also wenn wir uns an die Bibel heranmachen und sagen, das sagt mir überhaupt nichts. Na, kein Wunder. Manchmal muss man erstmal ein Stück Abstand nehmen. Und bei dem Wort, was ich euch heute vorstelle, das ist ein Wort, was die allermeisten von euch ganz gut kennen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Bei diesem Wort scheint es mir genauso zu sein. Ich habe mich nämlich eine Weile gefragt, was bedeutet dir das eigentlich so im ganz normalen alltäglichen Leben? Und wenn ich ehrlich war, außer dass es natürlich meine Überzeugung, mein Bekenntnis widerspiegelt, dachte ich, gar nicht so einfach konkret zu sagen, inwiefern das meinen Alltag stärkt. Und mir fiel gar nicht so schnell was ein. Und da merkte ich, das ist so ein großes Wort, ich muss mal Abstand nehmen. Und ich nehme mal den Abstand ganz weit, weil das ein sehr großes Wort ist. Ich muss ganz an den Anfang gehen. Das heißt, wenn ich vorauskriegen will, was bedeutet es für mich persönlich, ich gehe wie beim Windrad bis an den Garten Eden, die erste Geschichte in der Bibel zurück. Wisst ihr, die Geschichte Sündenfall und Garten Eden. Und am Ende von dieser Geschichte gibt es an der Tür, am Eingang zum Garten Eden, ein flammendes Schwert. Da steht also himmlisches Wachpersonal davor und sagt, kein Reinkommen mehr. Das ist dicht. Und wenn wir also wissen, was den Garten Eden betrifft, dieses abends zusammen, ich wollte schon sagen, entspannt ein Bierchen trinken mit dem Vater im Himmel, aber das entspannt zusammensitzen und plaudern, wo nichts die Beziehung trübt, da ist kein Reinkommen. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Weg. Wir haben diese Geschichte, und um das nochmal verständlich zu machen, wie Jesus sagen kann als Person, ich bin der Weg, stellt euch mal vor, ihr hattet schon lange den Traum, so ins Deutsche Technikmuseum mal reinzugehen. Das ist aber noch in Arbeit, ist nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, du hast kein Reinkommen, hermetisch abgeriegelt, ja, also ganz wertvolle Sachen sind da drin. Und ihr sagt, oh, habt so einen Traum, vielleicht seid ihr 12. Einmal in dieses Technikmuseum rein, aber das kann noch Jahre dauern, so lange, wie es gebraucht hat, wie der Flughafen Berlin-Brandenburg fertig wurde, bis das mal geöffnet wird. Also, und ihr habt keine Chancen, ihr wart da mal, wolltet fragen, Eintrittskarten gibt es alles nicht, kommt nicht rein. Aber in eure Klasse geht einer, dessen Sohn ist der Direktor. Der organisiert das Ganze, der bereitet das Ganze für die Öffentlichkeit vor, für den Tag, wo das Ganze öffentlich wird. Tja, ihr kennt den. Was nun? Und ihr wisst, der geht jeden Tag zu seinem Vater. Und der ist in diesem riesigen Technikmuseum. Und eines Tages, ihr habt ihn kennengelernt, ihr seid Freunde geworden, sagt er, na komm mit, Andi. Dann geht er in diesen Eingang, da steht dieses grimmige Wachpersonal. Und euer Freund sagt, hallo Gabriel, ich will zu meinem Vater. Ja, du schon, aber was ist mit dem da? Der gehört zu mir. geht ja nicht eigentlich. Naja, und dann nimmt er dich ganz eng ran an sich und sagt, ich gehe jetzt mit ihm rein. Wir gehen zu meinem Vater, okay? Na gut, weil du es bist. So, wie ist also der Weg in das Deutsche Technikmuseum und zu dem Direktor des Museums? Wie würdet ihr den Weg beschreiben? Was ist der Weg? Vitamin B, Beziehung? Oder man könnte auch sagen, man könnte sagen, man kommt zum Vater durch den Sohn. So einfach eigentlich, ne? Der Sohn ist der Weg. Aber die Sache ist die, es reicht nicht, dass du weißt, wie der Sohn heißt, es reicht auch nicht, dass du weißt, er existiert, sondern du musst in Beziehung stehen. Und zwar so weit, dass der Sohn dich auch kennt. Wenn du also sagst, ach, wir waren schon immer Freunde, und er sagt, das wusste ich ja noch gar nicht, ist das nicht so hilfreich. Genau, und an der Stelle ist es auch nicht, dass du sagst, ja, ich bin aber der Freund von dem, sondern du musst ganz dicht an ihm dran sein, dass er sagt, der gehört zu mir. Sei ganz dicht an ihm dran. Und genau das Gleiche gilt von Jesus. Das ist der Weg zum Vater im Himmel. Das ist der Weg, nämlich Beziehung zu Christus. Er hat den Zugang zum Vater und deswegen, wenn ich zu ihm gehöre, ganz nah an ihm dran bin, sagt er, du, der gehört zu mir. Das zweite Wort ist ja, ich bin die Wahrheit. Ihr wisst, im Garten Eden gab es da so ein Problem, so ein Stimmungsmacher, Schlange wird das beschrieben, die brachte Zweifel und Misstrauen damit rein. Und der Mensch zeigte sich als äußerst empfänglich. Wie wir das auch heute merken, dass das Böse fasziniert. Bis zu den Fernsehserien, ne? Also, wir haben eine Mentalität als Menschen, die sagt, ah, das Gute ist schon gut, aber eigentlich wäre es langweilig ohne das Böse. Das ist eine Argumentation. Und die Schlange sagte sowas Ähnliches. Die sagte, ihr kennt ja nur das Gute. Die wirkliche Erkenntnis ist, wie wäre es denn, wenn es böse wäre? Ihr wisst doch überhaupt noch nicht Bescheid. Gott weiß Bescheid, ihr nicht. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das Böse ist, lasst es rein. Genau, und dann seid ihr wie Gott. Und der Mensch sagte, warum sollte die Welt nur gut sein? Nee, wir wollen die Welt gut und böse. Und so traf der Mensch eine Entscheidung und gab dem Bösen Raum. Katastrophe. Das Böse im Fernsehen ist das eine, aber das Böse, dem ich mich aussetze, das heißt, es beherrscht mich. So, seitdem regiert die Halbwahrheit, das Gute und Böse, das Wahre und Falsche, diese Welt. Keine Herrschaft in dieser Welt hat die Wahrheit für sich gepachtet und keine Kultur. Aber wir können uns der Wahrheit, die Gott ist, annähern in Christus, sich an dieser stehenden Wahrheit orientieren. Und dann gibt es tatsächlich auch ein sich der Wahrheit nähern, dass wir wahrer werden. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und das bedeutet nicht nur, ich kann ihn eben nicht haben, ich kann in Beziehung zu ihm stehen und mich dieser Wahrheit aussetzen. Und dann wird Stück für Stück in meinem Leben auch deutlich, wo ich mich Illusionen hingebe oder auch manchen Lügen. Und das Gnädige ist, dass das Jesus so Stück für Stück deutlich macht. Ich habe ein schönes Bild gefunden für das, was eigentlich Gericht ist. Ich bin schon mal geflogen, vielleicht viele von euch auch. Und an den meisten Flughäfen gibt es doch diese Schleusen, ne? Das Sicherheitspersonal, ganz kompliziert, alles aufgebaut. Und irgendwo kommen ja dann, manchmal wird man abgetastet und so, und dann muss man durch diese Schleusen durch und vorher legt man alles da separat, ne? Was da so an Metallen ist und sowas. Dabei geht es darum, eine Bedrohung abzuwehren, mögliche Terroristen zu verhindern. Und dann gehst du da durch und du wirst durchleuchtet. Und dann sehen die Sachen, die du vielleicht versteckt hast oder die du vergessen hattest. Und sie sagen, Moment, Moment, Sie haben da noch Ihre ganze Geldbeutel mit den Münzen. Das geben Sie mal her. Oder bei unserem Sohn war es so, auf Kreta, der hatte in seiner Tasche unten zwei Gewehrpatronen, die er gefunden hatte. Und die wollte er gerne mitnehmen. Keine gute Idee. Ihr könnt euch das vorstellen. Kommen Sie mal bitte mit. Dann kamen drei freundliche Herren. So, und nahmen ihn hinter die Fassaden mit und mussten erstmal checken, was sind denn das für Patronen und wer hat die abgeschossen und wer sind sie denn, haben sie irgendeinen Doppelnamen und warum wollen sie Patronen mit ins Ausland nehmen? So, große Probleme, es konnte gelöst werden. Was ich damit sagen will, das ist im Grunde das, was im Gericht geschieht. Das, was wir vergessen haben, was uns nicht bewusst ist, das, was an Bedrohung für das gute Reich Gottes wäre, muss draußen bleiben. Und in dieser Schleuse wird alles offenbar. Die Gnade von Jesus ist, dass er uns in diesem Leben, wo wir mit ihm zusammen sind, mit seiner Wahrheit sehr gnädig konfrontiert. Und er mir in meinem Leben von Jahr zu Jahr immer wieder Dinge offenbart, wo er sagt, Andi, an dieser Stelle würde ich dir noch gerne ein bisschen was über meine Wahrheit verdeutlichen und wo du noch nicht so weit bist, was noch nicht stimmig ist. Und ich habe dann die Chance, von freien Stücken zu sagen, Jesus, okay, diese Waffe gebe ich dir jetzt. Stimmt, die habe ich auch noch mit mir mitgetragen. Und das Ding, weiß ich, das kann ich auch nicht mit dir nehmen. Ich bin die Wahrheit. Und dann gab es ja noch da im Garten eben den Baum des Lebens. Und da ging es nicht missverstanden darum, dass der Mensch einfach atmet oder existiert. Da ging es um das Leben in Fülle. Da, wo man heute sagt, Mensch, was ist eigentlich Leben? Das stellte sich da nicht, sondern das Leben in Fülle, das gibt es nur in der Verbundenheit mit Gott, vor Gott. Also da, wo es blüht, wo es kreativ ist, wo automatisch Gemeinschaft entsteht. Ein Missverständnis ist es, als hätten wir das Paradies für uns. Paradies bedeutet immer Gemeinschaft, die lebt, die bereichert und fasziniert. Jesus sagt, ich bin das Leben. Gott hat einen bestimmten Weg gewählt, wie er aus seiner Herrlichkeit uns Menschen nahegekommen ist. Wir feiern das an Weihnachten. Er ist Mensch geworden in Jesus. Diesen Weg hat er gewählt und jetzt sagt Jesus, das ist der gleiche Weg, auf dem ihr auch zum Vater kommt. Durch mich. Es gibt einen Weg und einen, der als Gott Mensch werden wollte. Aber dieser Mensch ist genau auch der Weg zum Vater. Derselbe. Es ist ein prägnantes Wort und gerade beim Weg, was du beschildert hast, ein Weg fordert immer ein Stück eine Entscheidung von uns heraus. Denn nur, wenn du bewusst diesen Weg gehst, ihn wählst, dich dafür entscheidest, wirst du auch da weiterkommen. Ein Weg nützt dir nichts, wenn du davon weißt. Auch nicht bei Wer wird Millionär. Wege müssen gegangen werden. Du machst die Schritte. Deswegen braucht es eine Entscheidung. Nun ist der Vers Johannes 14, Vers 6 meistens so auf Spruchkarten, das heißt ohne Zusammenhang. Und jetzt frage ich euch nach eurem Wissen, knüpfe dabei euch an, was wisst ihr über den Zusammenhang? Wann hat das Jesus gesagt? In welchem Umfeld? Wisst ihr das? Ja. Wir kennen den Weg nicht, also es war ein Gespräch mit Thomas, mit den Jüngern, ja. Interessanterweise zu dem Zusammenhang, es war ja kein Gespräch an das Volk, also keine evangelistische Situation, wie wir vielleicht vermuten würden, dass es eine Botschaft an Heiden oder sowas war, ich bin der Weg und die Wahrheit, es war ein Wort an die Jünger. Irgendjemand zum Zusammenhang? Also, letztes Zusammensein mit den Jüngern. Die gesamte äußere politische Situation extremst angespannt. Alle wissen, irgendwas passiert und wahrscheinlich nichts Gutes. Vorher war schon klar, im Johannesevangelium beschrieben, sie wissen, es ist teilweise, wird es gemunkelt, da werden Tötungskomplotte gegen Jesus geschmiedet. Die werden ihn umbringen. Fragt sich nur noch, auf welchem Weg. Und weil es die sozusagen die Machtelite ist, entscheiden sie sich, nee, sie machen das nicht heimlich. Sie machen das ganz öffentlich. Und weil sie die Medien damals in der Hand haben und die Beeinflussung des Ganzen, sagen sie, wir machen das noch geschickter. Wir bringen ihn um, aber wir machen das sozusagen in Form eines Gerichtsverfahrens, dass alle merken, dem kann man nicht glauben. Wir beseitigen ihn, das ist das Hauptanliegen, und wir nehmen die Öffentlichkeit mit rein. Wir machen das ganz demokratisch. Wir lassen die möglichst sogar noch abstimmen darüber, was sie mit dem machen wollen. Und wir müssen nur die Stimmung entsprechend schüren, dass das Volk dann in Jerusalem mehrheitlich sagt, nee, den beseitigt mal. Also, das ist die Situation, die Stimmung ist gekippt, es nähert sich eine finstere Phase und Jesus hat sich mit seinen Jüngern zurückgezogen in den ganz engen Rahmen, um mit ihnen nochmal zu sprechen. Und zwar, um sie vorzubereiten auf das Chaos, das über ihnen ausbricht. Und weil er möchte, dass seine Jünger, dass Menschen wie ihr, die ihr Jesus kennt, durch das Chaos durchkommen und ihr Glaube überlebt. Jesus sagt ihnen, was dieses Chaos mit ihnen anrichten wird. Einer aus dem engsten Kreis wird zum Verräter. Bei dem kippt das Herz und die Einstellung. Er geht sozusagen auf die Seite der Feinde. Einer, sein ganz engster Berater und Vertrauter, wird am nächsten Tag sagen, Jesus kenne ich nicht. Nee, noch in der gleichen Nacht. Also, ihr könnt sagen, ihr habt den nie gekannt. Habt nichts mit dem zu tun. Und die anderen Genossen werden ihn alle verlassen. Das richtet das Chaos mit den Nachfolgern Jesu an. Wenn die Finsternis erstmal ganz offensichtlich und öffentlich auftritt, dann werden die Nachfolger ganz klein und unsicher. Wenn die Lügenmächte die Straße beherrschen und am Ende scheinbar Tod und Gewalt triumphieren. Darauf bereitet sie Jesus vor. Und das finde ich nun wieder hochaktuell. Und die spannende Frage, wenn Jesus seine Jünger genau darauf vorbereitet, Moment, dann will ich es jetzt nur mal bewusster lesen, auch den Zusammenhang lesen. Also, sie sind im feierlichen Kreis nochmal zusammen. Jesus sieht die Wucht, mit denen die Ereignisse die Nachfolger trifft. Er schaut sich den Felsen an, also den Mann, den er Felsen genannt hat, und sagt, also in der Nacht bist du nicht mehr felsenartig. Und alles, was Jesus ihnen erzählt hat, scheint innerhalb von ein, zwei Tagen in Frage gestellt zu sein. Zumindest will der Feind das so. Jesus, der Weg, der endet doch am Kreuz. Da töten sie ihn, den Weg. Da ist es doch zu Ende. Tod heißt Ende. Wahrheit? Na, offensichtlich ist die Wahrheit zu schwach. Denn letztlich triumphieren Propaganda und Lügen. Und der Staat, der beziehungsweise das Gericht, Pilatus, der eigentlich für das Recht einstehen müsste, ist korrupt. Den kriegst du mit ein bisschen Druck umgebogen. Also wie ist das mit der Wahrheit? Ich bin die Wahrheit, wenn 99% sagen, ja, das stimmt ja gar nicht, das ist ja kriminell. Und wie ist das mit Jesus ist das Leben? Sieht man das am Kreuz? Da jubeln doch Empörung und Tod. Das sind doch die Gewinner. Und das Leben stirbt. Und offensichtlich ist, dass dieses Motto skandiert wird, das will doch niemand, oder? Einen solchen Weg, eine solche Wahrheit ein solches Leben. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Ganz genau, da ist es. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Das sagt er im Blick auf das, was kommt und was sich schon längst angebahnt hat. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und dann sagt er etwas, das habe ich nie so richtig begriffen. Ich dachte, hey, wenn das so schwierig, so finster, so angstmachend ist, die Situation. Und jetzt sagt Jesus, achtet mal draus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch zuzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Jesus spricht, als würde die Bedrohung und die Lüge und der Tod und das Kreuz alles keine wirkliche Relevanz haben. Er sagt, also ihr müsst jetzt wissen, was jetzt geschieht, hat folgende Deutung. Ich gehe voraus und bereite euch eine Wohnung. Das ist schwierig für uns nachzuvollziehen. Das bedeutet, Jesus geht voraus und bereitet uns die Zukunft. Er sorgt sich um unsere Zukunft. Und dass kein Chaos, keine Lüge, keine Gewalt daran irgendetwas ändert. Sogar so wenig ändert, dass er es in diesem Satz vollkommen ignorieren kann. Es ändert nichts daran, dass Jesus uns vorausgeht und alles vorbereitet, sich um unsere Zukunft kümmert. Und dann spricht er von dem Weg. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Also alles, was um uns her geschieht, kann an dieser Verbundenheit mit Jesus überhaupt nichts ändern. Gar nichts. Ich hole euch zu mir. Punkt. Amen. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Jetzt wird Thomas ein bisschen, jetzt wird er unruhig. Er sagt, Orientierung, mein Navi ist nicht ganz so an. Herr, sagt Thomas, wir wissen doch nicht mal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, hier ist der Weg zurück aus diesem grassierenden Verderben, hin zum Vater, hin zum Frieden. Golgatha ist eben keine Sackgasse, sondern der Durchbruch. Hier ist die Wahrheit und egal, weder Propaganda noch offizielle Gerichtsurteile können diese Wahrheit beseitigen. Gott selber sagt in der Auferstehung, ich setze jetzt mein Siegel drunter, das, was Jesus gesagt hat, ist wahr. Ich erwecke ihn zum Leben. Der Tod kann ihn nicht halten, die Gerichtsurteile können ihn nicht halten. Ich stehe zu ihm, selbst wenn ihr ihn alle für einen Kriminellen hinstellt. Das ist Wahrheit, göttliche Wahrheit. Und ich bin das Leben, tja, der Tod kann ihn nicht halten, ist stärker. Das ist also der Felsen im Chaos. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und liebe Geschwister, mit dem Satz ende ich jetzt auch. Das könnt ihr allem Erschütternden entgegenhalten. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Amen.